Entscheidest du dich gerne?
Also, wenn ich die Wahl zwischen einem Donut und einem Apfel hätte, wüsste ich, wofür ich mich entscheide.
Doch nicht immer steht im Leben die Entscheidung zwischen Kalorien oder Vitaminen. Heute schauen wir mal eine Entscheidung an, die dein Leben gravierend beeinflusst. Dafür möchte ich dir gerne einmal zwei Damen vorstellen. Wir lesen in Sprüche 9, Vers 1 bis 13. Frau Weisheit hat ein Haus gebaut und es mit 7 Säulen ausgestattet. Sie hat ein Festessen vorbereitet, Wein mit feinen Gewürzen vermischt und den Tisch gedeckt. Ihren Dienstmädchen befahl sie: Geht auf den Marktplatz der Stadt und ruft: Ihr Unerfahrenen, kommt zu mir. Wem es an Vernunft fehlt, den lade ich ein. Kommt, esst euch satt und trinkt meinen guten Wein. Frau Torheit gleicht einer schamlosen Hure. Sie ist eine vorlaute Schwätzerin, die sich auf nichts versteht. Sie sitzt vor ihrer Haustür hoch oben am Marktplatz der Stadt und ruft allen zu, die vorbeigehen und an nichts Böses denken: Wer unerfahren ist, den lade ich ein. Sie beschwatzt die Unvernünftigen. Das Wasser anderer Leute ist ein Genuss und nichts schmeckt besser als gestohlenes Brot. Merkwürdig, diese beiden Damen, oder? Zunächst einmal ein Bibeltext, der uns ein bisschen fremd ist, oder? Aber es handelt sich hierbei wieder einmal, wie schon öfter in diesem Jahr, um einen alttestamentlichen Weisheitstext. Und ich muss sagen, dass ich erst jetzt auf meine mittleren Jahre diese Weisheitsliteratur mehr und mehr zu schätzen weiß. Zugegeben, sie ist oft unserem Denken etwas fern. Aber genau das macht den Reiz aus. Sie denkt in Bildern und Gedankengängen, auf die wir erst einmal gar nicht so kommen. Aber dahinter stecken oft fundamentale Lebensweisheiten und Lebenshilfe, die von unserem Leben eigentlich überhaupt nicht weit weg sind. Die Weisheitsliteratur des Alten Testaments ist ein ganz eigener Begriff. Sie ist uns nicht so naheliegend wie vielleicht das Evangelium oder auch die Briefe des Paulus. Tatsächlich handelt es sich hier um eine Art Lebenshilfe. Wir können uns das so vorstellen, dass damals der Opa den Enkel auf den Schoß genommen hat oder wie es auch hier öfters heißt, der Vater den Sohn, die Mutter die Tochter und gesagt hat: Hör mir zu, mein Kind, wenn dein Leben gut werden soll, dann tue dies und lass das. Und diese Situation ist von uns gar nicht so weit hergeholt, denke ich. Und aus diesen kleinen familiären Gruppen sind auch größere Gruppen geworden. Das hat man dann in der Großfamilie weitergegeben. Gell, also der Onkel Thomas hat gesagt das und das und hör frei auf deinen Vater. Und so ist es zusammengetragen worden. Und die Leute haben festgestellt: Mensch, das ist eine Art Schwarmintelligenz. Ja? Wir brauchen gar keine so großen Philosophen, die uns sagen, was gut und wichtig ist. Wenn wir auf unser Herz hören, dann merken wir selber gut, was richtig und was falsch ist. Die Erfahrungen wurden weitergegeben. Und dann gehen die schlauen Forscher davon aus, dass es durchaus auch so Schulen gegeben hat. Ob das jetzt so eine Art Hauskreis war oder in der Gemeinde oder aber, und wir haben ja auch viele Sprüche von Salomo, richtig am Hof des Königs, der so schlau war, sich die Schlauheit der anderen Menschen zunutze zu machen und gesagt hat: Mensch, wenn ihr so einen schönen Spruch hört, dann kommt her, dann erzählt mir den und dann diskutieren wir dann drüber. Und so wurde das gesammelt und verdichtet und deswegen haben wir das auch heute noch. Warum das dann auch in der Bibel steht und nicht nur an so Lebenshilfe von König Salomo, dazu kommen wir ganz am Schluss. Also zurück zu unseren beiden Damen. Die unterscheiden sich ja, also ob sie so ausgesehen haben, ist natürlich nicht überliefert. Ob du dir die beiden so vorstellen möchtest, bleibt dir auch überlassen. Aber mir gefällt diese praktische Herangehensweise, dass sie nicht von der Weisheit als abstrakter Begriff und der Dummheit als abstrakter Begriff, sondern sie werden personifiziert. Wir haben hier zwei Damen, die wir uns bildlich vorstellen können, und beide laden uns ein. Die eine hängt sich richtig ins Zeug, ne, wie ihr das daheim macht, wenn ihr jemand einladen wollt, die kocht, putzt und fegt, hat sogar extra ein Haus gebaut, ja. Ich habe extra nachgeschaut, man weiß nicht so genau, wofür die 7 Säulen stehen, also wer da an dem Text hängen bleibt, ja. 7 als heilige Zahl ist eine Deutung, die Tragfähigkeit des Hauses wäre eine andere Deutung, aber es hat anscheinend keine weitere Bedeutung. Es soll heißen, sie gibt sich mächtig Mühe. Ja? Sie baut extra ein Haus, deckt den Tisch, würzt den Wein, ja? Vielleicht so wie wir heute den Glühwein haben. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, auf manchen Glühweinflaschen steht, kann auch im Sommer gekühlt serviert werden. Ja? Also so müssen wir uns das vorstellen. Ja? Ganz anders die Torheit. Die hat zwar ein Haus, aber die macht sich mit der Vorbereitung nicht so viel Mühe, ja? Die Weisheit schickt ihre Dienstboten aus und sagt, Mensch, kommt doch mal her. Die lädt aktiv ein. Die Torheit setzt sich hin und ruft. Fatalerweise genau das Gleiche, ja? Hey, wenn du keine Ahnung hast, wenn du was lernen willst, dann komm mal her. So rufen beide. Und wenn wir ins echte Leben schauen, manchmal ist dumm von schlau erst hinterher oder gar nicht auf den ersten Blick bemerkbar zu unterscheiden. Allerdings merkt man schon hier den Unterschied. Esst euch satt und trinkt meinen guten Wein, so spricht die Weisheit, die das von langer Hand vorbereitet hat, sich Mühe gegeben, und die Torheit, Wasser anderer Leute ist ein Genuss, nichts schmeckt besser als gestohlenes Brot. Die macht sich nicht viel Mühe, die bedient sich einfach bei anderen. Und auch hier schon ist ein Hinweis auf die unterschiedliche Lebensführung gegeben. Leben, das von den eigenen Bemühungen oder auf den eigenen Bemühungen ruht, oder Leben auf Kosten anderer. Aber wie gesagt, die Gefahr dabei ist, auf den ersten Blick nach ihren Worten ist es gar nicht so leicht zu unterscheiden. Natürlich ist es, zumindest als Mann, schön, von 2 Frauen umworben zu werden, wenn man sich nicht für eine entschieden hat. Aber es ist auch gefährlich, sich für die falsche zu entscheiden. Was will uns das denn konkret sagen, wenn wir mal von diesem Bild jetzt weiterschauen? Wer einem Eingebildeten ermahnt, erntet nichts als Verachtung. Und wer einen gottlosen Menschen tadelt, tut es zu seinem eigenen Schaden. Darum weise nie einen Eingebildeten zurecht, sonst hasst er dich. Ermahne lieber einen verständigen Menschen, denn er wird dich dafür lieben. Unterweise den Klugen, und er wird noch klüger. Belehre den, der Gott gehorcht, und er wird immer mehr dazu lernen. Ich gebe zu, ich habe am Anfang überlegt, ob ich diesen Text überhaupt mit aufnehme, diese Zeilen. Wenn wir schon gesagt haben, der Eingang ist für uns etwas sperrig, ja, was ist das denn? Das ist ja absolut unverdaulich. Wo soll ich denn jetzt einen Eingebildeten und einen Klugen herkriegen, ja? Einen Gottlosen und einen Gottgefälligen? Haben wir sowas heute hier vor unserer Haustür? Bis ich gemerkt habe, Moment mal, das ist die falsche Perspektive. Es geht nicht in erster Linie darum, wem ich etwas sage, sondern wie ich auf Gesagtes reagiere. Verstehst du, es geht nicht darum, wo kriege ich denn jetzt einen, wie es bei Luther heißt, einen Spötter her oder einen Klugen, sondern bin ich eingebildet oder bin ich klug? Wie reagiere ich auf das, was andere Menschen zu mir sagen? Und da wird jetzt ein Schuh draus. Da wird das jetzt ziemlich konkret. Und deswegen, Weisheit ist Willenssache. Bin ich gewillt, weise zu werden, zu lernen, mich auf etwas hinweisen zu lassen? Weisheit, so versteht es das Alte Testament, hat erstmal nichts mit Studium zu tun. Weisheit ist eine Art der Lebensführung. Aber wie reagiere ich jetzt, wenn mir in meiner Lebensführung etwas gesagt wird? Ich bin doch gar kein schlechter Mensch, so denken doch wahrscheinlich die meisten. Aber das passt schon so. Ich bin halt so. Das sind wahrscheinlich die gängigen Überzeugungen, die du mit dir rumträgst. Ich auch. Wir haben uns, wenn man das Bild etwas zuschützt, so eine Art emotionale Selbstschussanlage installiert. Ja? Wenn du mir zu nahe kommst, dann schieße ich zurück. Wir haben so einen Sicherheitsgürtel um uns gebaut. Ja? Bevor du mir was sagst, schau erst mal du auf dein Leben. Ja, jetzt kommst du mir mit dem, ja, weißt du, was du alles hast? So funktioniert normalerweise unser Schutzmechanismus. Wir denken auf der einen Seite, ja, so schlimm sind wir doch gar nicht. Und bevor ich mir von dir was sagen lasse, ja, da, schau erst mal, kehr mal vor deiner eigenen Tür. Oder sage ich, danke, dass du mich darauf hinweist, wenn dich jemand kritisiert. Und danach wäge ich erst ab, hat das denn seine Berechtigung? Das wäre dann sozusagen für Fortgeschrittene. Das wäre das, wenn wir zu dem Bild zurückkehren, wenn wir bei Frau Weisheit einkehren. Ich weiß nicht, ob du dem folgen kannst, aber für mich hat das wirklich den Unterschied gemacht. Das ist alttestamentliche Weisheit konkret. Wie reagiere ich auf das, was man mir sagt? Werde ich zum Spötter oder zum, wie es hier heißt, Eingebildeten? Oder werde ich zum Klugen und sage, danke, dass du mir das sagst? Und natürlich dann schon überlegt, wer sagt das mit welcher Absicht und hat das dann tatsächlich seine Berechtigung? Und oftmals, muss ich gestehen, ist das, was mir andere sagen, trifft eher zu als das, was ich von mir gedacht habe. Also die Frage, bist du bereit, dir von anderen etwas sagen zu lassen? Wenn ja, dann bist du auf einem guten Weg der Weisheit. Dann kehrst du bei Frau Weisheit ein. Oder aber hast du den Mut, andere freundlich auf Dinge hinzuweisen, die dir auffallen? Auch das kostet Mut. Meist schweigen wir doch eher bei Problemen und Fehlverhalten und hoffen, dass es schon irgendwie besser wird, dass das halt mal ein Ausrutscher war. Aber wenn wir diesen Text ernst nehmen, fängt es damit an. Bin ich bereit, mir etwas sagen zu lassen und bin ich bereit, in angemessener Form natürlich, andere auf ihre Fehler oder das, was ich mir auffällt, hinzuweisen? Und ich kann dir sagen, das ist im echten Leben nicht so einfach. Und ich finde es interessant, dass dieses Problem schon 4000 Jahre alt ist. Also, die Frage, interessierst du dich für deinen Charakter, für deine emotionale und charakterliche Entwicklung? Bist du mutig, anderen dabei zu helfen? Und bist du kritikfähig? Zum Nächsten, was uns dieser Text sagen will, du hast die Wahl. Bleibt nicht länger unverständig, sondern werdet reif und besonnen, dann wird euer Leben gelingen. Ich, die Weisheit, schenke dir ein langes Leben. Du tust dir selbst etwas Gutes, wenn du weise bist. Aber wenn du über alles mit Spott hinweggehst, schadest du dir selbst. Auf der anderen Seite sagt die Torheit, wer auf die Torheit hereinfällt, weiß nicht, dass er seinen sicheren Tod bedeutet. Alle, die zu ihr gegangen sind, ruhen schon im Totenreich. Hier sind wir wie bei diesen beiden Häusern. Das eine Haus, der Weg zum Leben, das andere Haus, der Weg zum Tod. Ich finde das Beachtenswerte an dieser Geschichte, dass sie uns sagt, hey, dein Schicksal ist nicht festgelegt. Ja? Ob du gut oder ob du böse bist, ob du gut lebst, ob du schlecht lebst, ob du lange lebst oder nicht. Wir haben Einfluss darauf, wie wir leben. Wir haben die Wahl. Du hast die Wahl.
Vielleicht ist uns heute in unserem Alltag das Bild geläufiger von dem Engelchen und dem Teufelchen, die auf unseren Schultern sitzen und uns dann immer einflüstern. Mensch, mach doch das. Ach komm, das tut doch keinem weh. Oder nein, lass das, du weißt, es ist falsch. Ja? Ist letztendlich auch nichts anderes als das Bild von diesen beiden Damen, die uns einladen. Wem folgst du? Die Sache ist die, oft ist es so, dass die Mühen der Frau Weisheit erstmal gar nicht erkennbar sind, sondern die Einladungen von Frau Torheit viel erfolgversprechender, schneller und so weiter. Aber die Folgen sind klar. Wer Gutes tut, so heißt es hier, der tut sich und anderen etwas Gutes. Und wer Schlechtes tut, auch wenn es für ihn vielleicht im Moment einen Vorteil bedeutet, der tut nicht nur anderen Schlechtes, sondern aufs Ganze gesehen auch sich selber. Wer ständig auf Kosten von anderen lebt, der tut sich nichts Gutes. Und dass die anderen dabei leiden, ist völlig klar. Deswegen dieses drastische Bild, wer auf sie hereinfällt, weiß nicht, dass es seinen sicheren Tod bedeutet. Alle, die zu ihr gegangen sind, ruhen schon im Totenreich. Das muss jetzt nicht unbedingt auf die Lebenslänge gemünzt sein. Auch wenn sicher damals ein Ziel war, dieser Weisheit das Leben der Einzelnen zu verlängern. Sondern es geht hier auch um eine übertragene Ebene. Wer Gutes tut, der verbreitet Leben, ja, anderen Wohlwollen. Und das tut letztendlich einem selber auch gut. Wer auf Kosten anderer lebt, der schadet nicht nur den anderen, sondern er schadet letztendlich auch sich selber. Ich habe gestern oder vorgestern ein Gedicht gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es hinkriege. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Irgendwie willst du selber Freude haben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Das ist so ein Geben- und Nehmen-Mechanismus. Ja? Wenn ich Schlechtes verteile, geht es mir vielleicht in dem Moment gut. Wenn ich den anderen runtermache, fühle ich mich überlegen. Wenn ich dem anderen eins reinwische, ja, drücke ich ihn runter und fühle mich vielleicht gut. Aber letztendlich schadet es mir, weil ich dann kein gesundes Selbstwertgefühl habe, sondern ein krankes. Mal auf diese Ebene. Und das lässt sich auf die ganzen Bereiche, auf Finanzen, auf Umwelt, auf den Umgang miteinander ausdehnen. Ja? Wenn ich möchte, dass es mir gut geht, dann soll ich auch anderen Gutes tun. Das hört sich banal an, aber ich finde dieses Bild von den beiden Häusern sehr, sehr eindrücklich. Der eine zum Leben, zum Guten, der andere zum Schlechten, zum Tod. Und das Spannende, du hast die Wahl, du bist nicht festgelegt. Du hast die Wahl zwischen einem fruchtbaren und einem zerstörerischen Leben. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja Moment mal, aber mein Glück, mein Leben vor allem hängt doch jetzt nicht an meinem Tun. Das wäre ja dann wieder die alte Werkgerechtigkeit, die wir so gerne vermeiden wollen. Ja, weil da ist ja, wenn du dich anstrengst und Gutes tust, dann kommst du in den Himmel, wenn nicht, dann nicht. Aber wer so denkt, der denkt nicht nach Weisheitsart. Denn, und ich bin dankbar um diesen Vers, alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat, den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Und noch einmal, alttestamentliche Weisheit hat zunächst einmal nichts mit Studium zu tun. Also, du kannst dich nicht rausreden und sagen, ich habe ja nicht studiert, lass das mal die Theologen machen, ja, oder die Hauptamtlichen, die werden bezahlt. Nein, das geht dich an. So wie es hier gemeint ist, bedeutet das, du bist gemeint. Und hier wird auch klar, warum das in der Bibel steht. Alttestamentliche Weisheit unterscheidet sich dadurch von der Weisheit der umgebenden Völker. Da gibt es auch Weisheitsliteratur. Aber die alttestamentliche Weisheit unterscheidet sich dadurch, weil sie selbstverständlich das ganze Leben und alle Weisheit auf Gott bezieht. Und wenn hier von guten Taten geredet wird,
dann ist die Rede davon, so zu handeln, wie Gott es sagt. Wenn von schlechten Taten geredet wird, dann bedeutet das, so zu handeln, als ob es Gott nicht gäbe. Und deshalb, der Anfang der Weisheit ist kein Master oder Diplom in Theologie, nein. Der Anfang der Weisheit ist Gott kennen und ernst nehmen. Ja? Luther übersetzte da ein bisschen missverständlich, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Ich weiß nicht, das kennst du bestimmt. Das ist insofern missverständlich, weil Furcht im Deutschen ganz nahe bei Angst ist. Und das ist damit ja gerade nicht gemeint. Es geht nicht drum, hey, wenn du Angst vor Gott hast, dann wird dein Leben toll. Oh nein. Ich bin froh, dass wir in moderneren Übersetzungen oft hier dann die Ehrfurcht haben. Man könnte auch sagen, den Respekt. Weil darum geht es. Es geht nicht drum, dass du Angst vor Gott hast. Aber dass du ihn ernst nimmst, dass du ihn Gott sein lässt. Weil Gott ist nicht nur der liebende Vater, sondern er ist auch der Weltherrscher und der Richter. Aber der Liebende, der Gnädige. Glaube und Ethik, Gott kennen und Lebensführung gehört einfach zusammen. Und das finde ich etwas auf alle Fälle, was wir aus diesen Jahrtausenden alten Texten auch heute noch lernen können. Glaube ist nicht nur was, was wir am Sonntag hier in der Kirche haben. Nicht nur was, was du vielleicht am Morgen in deiner stillen Zeit hast. Sondern die Frage ist, wie setzt sich das in deinem Leben um? Hat es eine Wirkung? Und das ist eine Frage, wo auch ich mich Tag für Tag neu damit beschäftige, welche Wirkung hat mein Glaube? Und mir hilft das Bild von diesen beiden Einladungen. Ja? Welcher Einladung folge ich? Der Einladung von Frau Weisheit zu einem Leben mit Gott, in Ehrfurcht vor Gott, nach seinen Geboten, oder ein Leben scheinbar ohne Gott, nach meinen Regeln, zu meinem Vorteil, zum Schaden anderer. Der Anfang der Weisheit, die beginnt dort, wo man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Und das finde ich auch das Beeindruckende hier, dass es da nicht nur um große Gedanken geht, sondern der Kern ist Gott kennen. Und ich glaube, je besser wir Gott kennen, je weniger Regeln brauchen wir. Du kannst gerne den Gedankengang mal fortführen, wenn du das möchtest, aber das ist meine Überzeugung. Wenn wir wissen, wie Gott tickt, wenn wir sein Herz kennen, dann brauchen wir vielleicht die 10 Gebote als Orientierung, aber weiter keine Lebensregeln, weil dann wissen wir, was Gott sagt, was gut ist und was schädlich ist. Gott kennen, das ist Einsicht. Wenn du möchtest, kannst du dir von diesem uralten Text von diesen beiden Damen Folgendes mitnehmen. Das erste, du hast die Wahl zwischen einem fruchtbaren und einem zerstörerischen Leben. Die zweite Frage, bist du kritikfähig? Und ich möchte es erweitern noch um das, bist du bereit, auch anderen zu helfen, kritikfähig zu werden? Und das dritte, alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Und damit schließen wir unseren Ausflug zu den beiden Damen, Frau Weisheit und Frau Torheit. Vielleicht bleibt dir das Bild oder das Bild von Donut und Apfel noch ein bisschen in Erinnerung und leite dich in der nächsten Woche bei Entscheidungen, die du treffen musst, hoffentlich auf den richtigen Weg. Amen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du der Ewige bist, gestern, heute, alle Zeiten. Und danke, dass wir dich kennen dürfen, dass du kein verborgener Gott bist. Dass wir von dir lesen dürfen in der Bibel, dass wir mit dir reden können im Gebet, dass du auch zu uns sprichst. Und wir bitten dich,
Führe du uns auf dem richtigen Weg. Schenk uns deinen Heiligen Geist bei Entscheidungen, die wir treffen müssen, im Großen und im Kleinen. Hilf uns, dass unser Leben förderlich ist für uns und für andere. Hab Dank, dass du den Weg mitgehst, dass du uns immer wieder liebevoll zurückrufst, wenn wir eigene Wege gehen wollen. Hab Dank, dass du der Gnädige und der Liebende bist. Amen.